Deutschlandfunk. Freistil. Von neuen Wildnissen und alten Sehnsüchten. Eine Exkursion von Antonia Kreppel.
Wir sind nicht born to be wild, sondern wir sind wild.
Michael Leodolter, Psychoanalytiker.
Wenn Sie denken an das erste Lebensjahr, also die ersten Lebensmonate eines Säuglings, so ist der oder die Säuglingin halt durch und durch wild.
Nein, ich glaube eher born für eine Neurose. Das glaube ich eher.
Emil Siemeister, Künstler.
Weil das Wilde bedeutet ja als Metapher immer nur das andere.
Und Träumen ist eben auch ein Weg, ein bisschen eine Wildheit in den vier Wänden, in dem warmen Bettchen zu erleben.
Wildnis ist im Jetztsein, auch in den Zyklen sein, in den Jahreszeiten. Und das annehmen, was ist. Und mit dem auskommen, was ist.
Christine Glaser-Ipsmiller, Waldpädagogin.
Das ist für mich Wildnis.
Wir wollen die Wildnis. Wir wollen in die Wildnis hinein. Wir wollen sie suchen, wir wollen sie spüren. Wir brauchen die Wildnis.
Alena Urbankova, Künstlerin und Bühnenbildnerin.
Wildnis ist rar und damit kostbar. Also alles, was wenig ist, bekommt eine ganz große Bedeutung auch wieder.
Heute wild und morgen im Büro. Das ist einfach was Komisches. Nicht? Da merkst du sofort, dass da irgendwas stimmt da nicht. Nicht?
Die Wildnis jetzt im eigentlichen Sinn ist, finde ich, recht unheimlich.
Karin Böhmer, Wildblumensamensammlerin.
Wir sammeln schon einiges im Wald, aber es ist nicht mein eigentlicher Lebensraum sozusagen. Es ist sehr düster. Ja. Es ist nur, dass das Leben im Boden und im Holz und so ist ihm sehr ausgeprägt.
Da ist irgendwie sofort irgendwo eine Angst da vor dem Verfall, mit dem wir uns anscheinend nicht mehr wirklich auseinandersetzen oder auseinandersetzen wollen.
Sabine Fischer, Biologin und Wildnisgebiet-Guide.
Also es ist eigentlich, muss man sagen, leider heutzutage so, dass ohne der Käseglocke, die ganz bewusst von Menschen über das Gebiet gesetzt wird, der Urwald nicht mehr da wäre.
Eine Wildnis ist eine Gegend immer dann, wenn wir ihr bewusst oder unbewusst die symbolische Bedeutung einer Gegenwelt zur kulturellen bzw. zivilisatorischen Ordnung zuweisen und dabei ihre Unbeherrschtheit betonen. Nicht die empirische Tatsache, dass ein Gebiet mehr oder weniger frei von Einflüssen des Menschen ist oder erscheint, macht es zu einer Wildnis, sondern dass es als Gegenwelt zur kulturellen bzw. zivilisatorischen Ordnung empfunden wird. Dafür genügt es, dass das Gebiet zumindest in einer für den Betrachter relevanten Hinsicht nicht vom Menschen gemacht oder beherrscht ist oder zumindest erscheint.
So definiert der Naturphilosoph Thomas Kirchhoff Wildnis. Gibt es sie noch? Die Urwildnis? Sogenannte weiße Flecken, frei von Nutzen, existieren nur noch als versprengte Reste, erklärt der Wildnisforscher Gerhard Trommer. Der emeritierte Professor für Biologiedidaktik an der Universität Frankfurt am Main hat sie mit seinen Studenten in Norwegen und Nordamerika immer wieder aufgesucht.
Für mich ist Wildnis eine extreme Naturfreiheit. Aber das ist natürlich so, dass die Wildnis auch nicht mehr ganz unbeschadet ist. Wenn man einfach sieht, dass heute ja die Schadstoffkontamination über den ganzen Globus gegangen sind. Also unsere Vorstellung von einer idyllisch unberührten und reinen Natur, die haben wir sicherlich seit 1962, als Rachel Carson einmal in die Öffentlichkeit gegangen ist und uns aufmerksam gemacht hat, dass also über die Nahrungsketten die Natur kontaminiert ist. Seit dieser Zeit können wir eigentlich diese Vorstellung beerdigen. Nun gibt es bei uns in Mitteleuropa keine Urwildnis mehr. Allenfalls erinnern uns daran noch versprengte Reste, Überbleibsel oder wieder verwilderte, unzugängliche Partien in Nationalparks. Wir finden noch recht großräumige Urwälder, vielleicht in osteuropäischen Ländern. Und als großräumige, ausgedehnte Wildnis existiert sie natürlich auch heute noch bei uns auf der Nordhemisphäre, in Nordamerika, Grönland, Sibirien und so weiter.
Expeditionen in Wildnisgebiete hat Gerhard Trommer bewusst als eine Art Gratwanderung entlang des Mythos Wildnis erlebt.
Ich denke, dass zwischen dem Wünschen und Träumen von Wildnis und dem tatsächlichen Betreten der Wildnis noch ein ganz großer Unterschied besteht. Denn wenn man wirklich die Chance haben will, Wildnis als Psychotop, als Ort für die Seele zu entdecken und auch als Herausforderung für den Leib, dann muss man sich halt aufmachen. Dann muss man tatsächlich dorthin wandern, dorthin gehen, damit man die Wildnis als Ort der ganz anderen Wahrnehmung, der anderen Anregung, als Ort der anderen Eigenart und Schönheit und auch der anderen Herausforderung dann erlebt. Denn Wildnis liegt hinter der Brotgrenze, wie das der amerikanische Naturschützer John Muir mal gesagt hat. Hinter der Brotgrenze. Er wollte damit sagen, es gibt dort für uns Zivilisierte kaum etwas zum Essen. Wir sind dort unversorgt. Und wir sind auch nicht mehr so begabt, wie einst vielleicht die Trapper oder auch die Indianer, uns daraus zu ernähren. Deshalb also der Rucksack. Man könnte ihn auch sagen, als Embryosack aus der Zivilisation, nicht versorgt, den wir aus der Zivilisation mitführen.
Nur wer Wildnis unter freiem Himmel mit dem eigenen Körper erkundet, kann andere Lebensformen begreifen, interpretieren und schützen, erklärt der Wildnisdidaktiker.
Aber vielleicht fangen wir mal ganz einfach an. Was kann man draußen noch und ad hoc lernen? Da denke ich zunächst mal an die Bildung der Kinder. Und da muss es freilich nicht immer die Wildnis und vor allen Dingen auch nicht die große Wildnis sein, sondern das können dann wirklich auch die kleinen verwilderten Ecken sein. Es genügt eine natürliche Spielumgebung, aus der dann Spielanlässe gefunden werden.
Heute gehen wir zusammen.
Heute geht der Leonardo mit.
Exkursion Waldkindergarten.
Ja, die sind noch ganz.
Da sind zwei ganze Eier drin.
Das sind Amseln. Wegen dem Karierten.
So, wird das entdeckt?
Ich? Nein, lass sie drinnen.
Nicht angreifen, das Nest.
Vielleicht, es gibt Vögel, welche dann nicht mehr herkommen.
Kinder aus dem Waldkindergarten Waldfex bei Krems entdecken ein Amselnest in einem niedrigen Wildkirschenbaum. Ein Mädchen greift neugierig in das Nest und holt zwei Eier heraus. Betreuer Bowen, gebürtiger Kanadier, lässt sie erst einmal gewähren.
Leg das Ei wieder rein.
Hey, ein Ei ist größer und ein Ei ist kleiner.
Echt?
Ich habe ein...
Darf ich
auch? Wir können ein Experiment machen. Morgen früh oder heute Mittag könnte man es schon machen. Da ist, wo wir zurückkommen zum Abholplatz, dass wir da anschleichen und schauen, ob der Amselmama wieder drin sitzt. Da kann man uns das erfahren, ob das stimmt oder nicht, ob der Mama zurückkommt oder nicht.
Das türkis-schwarz gesprenkelte Ei wandert durch viele kleine Hände, wird warm gehalten und ans Ohr gelegt. Selbst forschen, Räume ausloten, eigene Grenzen entdecken. Das ist eines der Grundprinzipien der Wald- und Wildnispädagogik. Barfuß gehen über Wurzeln und Steine, auf Bäume klettern, über Ästen schaukeln, Stöcke zurechtsägen. Die Bewegung im wilden Terrain regt die Fantasie an. In Lehmpfützen lässt es sich schweinisch herumsuhlen, auch nackt. Ein Trittbrett über einem Wasserplatz wird zur Steinschleuder. Lehm spritzt auf die Nase und quillt zwischen nackten Zehen.
Wir müssen sie ein bisschen niedriger.
Mitten auf einer Waldwiese ist das Basislager des Waldkindergartens. Eine Art grünes Wohnzimmer mit einer Hexenküche, in der vor allem mit Lehm gebacken wird. Eine Waldgarderobe aus Ästen und einem Indianerzelt. Ein Tipi mit Feuerstelle in der Mitte, ausgelegt mit Fellen. Dort werden Werkzeuge, Kleidung und Musikinstrumente der 34 Waldfechse aufbewahrt.
Und sie wären ganz starke Menschen, ja, weil es schon was ausmacht, wenn man vielleicht 3-4 Jahre hindurch immer vormittags in der Natur ist und mit der Witterung vielleicht auch im Winter, mit Kälte, mit Regen, Schnee, Eis einfach zurechtkommt. Das stärkt sehr, nicht nur das Immunsystem, sondern auch das Innere.
Die Montessori-Pädagogin Christine Glaser-Ipsmiller hat gemeinsam mit Sabine Polacek den Waldkindergarten gegründet.
Viele Erwachsene haben Angst vor der kindlichen Wildnis, vor der kindlichen Energie. Aber wenn sie immer im Fluss sein kann und wenn man sie nicht verbiegt, dann spüren sie auch, wenn sie Ruhebedürfnis haben. Wild heißt nicht immer nur laut sein. Wild heißt einfach vielleicht natürlich sein.
Die Kinder stürmen ins Zelt und holen Trommeln und Rasseln. Eines zieht eine ärmellose Felljacke über, ein anderes schlüpft in einen bunten Kittel. Sabine Polacek sitzt entspannt auf einem kuscheligen Fell. 12 Jahre lang begleitet die Waldpädagogin schon die 3- bis 5-jährigen Waldfechse, darunter 4 eigene Enkelkinder.
Je mehr Möglichkeit sie haben, ihre eigene Wildnis auch zum Ausdruck zu bringen, desto stimmiger sind sie in sich. Es ist was ganz Natürliches. Es gehört einfach zum Menschen dazu, diese Wildheit. Heutzutage wird ja alles immer runtergebremst. Die Kinder werden wie unter Glasglocken gestellt. Überall heißt es immer, pass auf, mach nicht so wild, langsam, leise. Sie kommen einfach mit dem wirklichen Leben in Berührung. Und wir merken immer wieder, es hängt einfach auch mit dem zusammen, was ist in der Gesamtnatur da los. Geht der Wind, wenn es recht stürmt, dann ist ja oft bei den Kindern auch so der Wind drinnen. Und es wäre ja fatal, jetzt versuchen, die Kinder ruhig zu halten. Da müssen wir einfach in dem Fall über die Wiesen fegen, da müssen wir mit dem Wind mit dieser Wildheit mit, die heute bei uns ist. Die muss zelebriert werden, richtig. Und das ist ganz natürlich so.
Spielen. In der kleinen Wildnis des Waldes nimmt vor allem die Angst, erzählt Sabine Polacek.
Bei uns schnitzen die Kinder und die Messer sind scharf. Natürlich passiert das, dass sie auch einmal in den Finger schneiden und dann gibt es halt ein Pflasterl. Das gehört zur Wildnis, dass man mal stolpert und man purzelt einmal und ist mit der Nase ganz am Boden drunten. Und der Tod ist für die Kinder heraus also was sehr Normales, habe ich das Gefühl. Und es ist auch für die Kinder sehr interessant, die toten Tiere. Also die wollen das untersuchen und wollen ganz genau schauen. Es ist das Leben. Auch das Leben hat diese Seiten. Die Seiten des Todes, die Seiten, dass einer Hunger hat, der andere gefressen wird. Also das ist einfach ganz normal.
Draußen auf der Wiese improvisiert die selbsternannte Hundeband. Und die glückliche Entdeckerin eines Hirschkäferweibchens lässt sich von ihm in den Finger beißen.
Au! Au! Lass diesen Käse!
Wir Menschen fußen auf unserer tierischen Natur. Wir werden nie göttergleich werden können. Die Erde ist ein kleiner Planet, eignet sich nicht zum Himmel.
Sigmund Freud betont das Animalische in der menschlichen Natur. Nur wenige Kilometer entfernt von dessen damaligen Wohn- und Arbeitsräumen lebt der Wiener Psychoanalytiker und Psychiater Michael Leodolter.
Exkursion Psychoanalyseraum.
In seinem Behandlungsraum in der Wiener Innenstadt ist es totenstill. Durch die gepolsterte Türe dringt kein Laut. Das Licht ist gedämpft. Die Couch hat einen Überwurf bedruckt mit Urzeitmännchen. Teppiche hängen an der Wand. Afrikanische Holzfiguren geben dem Raum etwas Geheimnisvolles. Augen schließen? Die Fragen kommen wie von selbst. Wie wild wird der Mensch geboren?
Essen, Schlafen, Verdauen, natürlich schon auch die Wahrnehmung über die Haut oder über die Ohren und dann irgendwann einmal die Augen aufmachen. Also wir sind höchst unfertig, wenn wir geboren sind, und umso wilder Klarerweise, weil die Instinkte, die eben auch die höheren Säugetiere oder sich die Menschenaffen lenken, die sind bei uns nicht vorhanden. Bis auf ganz wenige rudimentäre Instinkte und Instinktverhaltensweisen können wir leider oder zum Glück alles, also sei es jetzt in sinnlichen Hinsichten, sei es in mörderischen Hinsichten. Das heißt, es ist das gesamte Potenzial in allen Menschen drinnen und wie sich dieses Potenzial dann ausprägt, welche Kontrollen es hat, welche Ausrichtungen, auch weiß ich, Sublimierungen dann stattfinden, das hängt von der Art des Aufwachsens zusammen und nicht von den Genen primär.
In welchen Situationen kann die animalische Wildnis bei sozusagen wohlerzogenen Menschen wieder hervorbrechen?
Wenn die und etwa durch Drogen ausgelassen wird, also sozusagen ausbricht, dann sprechen wir dann immer von entmenscht. Und auch Selbstmord hat ohne Zweifel was Wildnisses, Wildes, Gewalttätiges, weil wir sind entkoppelt. Wir haben vom Instinkt her keine Sicherungen, was das anlangt, sondern wir müssen das lernen, umzugehen mit dem Wunsch oder mit der Idee, auch mit der Fantasie, den da zu erschlagen. Und weiß ich, die Hooligan-Phänomene zum Beispiel, die es da gibt, zeigen, was da in den Menschen vorgeht. Und wenn sie die Gesichter und so dieses, auch die Körperhaltung sehen, dann ist es ohne Zweifel Wildnis und Wilderei. Wir sterben auch, also jeder. Das heißt, dass auch da das Wilde und Archaische, wenn man es dann so nennen will, natürlich dann schon rauskommt. Übrigens kommt dann immer das raus, was in jemand drinnen ist. Die Stärken, die Liebe, wenn man das dann so ein bisschen nennen will, oder das andere, das Kämpfen, der Hass.
Wie ist das nun im Schlaf, im Traum? Zeigt sich da das Wilde unbewusst und unverfälscht?
Im Schlaf... ja, und sei es jetzt bei Albträumen, aber sei es auch zum Beispiel beim Schlafwandeln oder auch bei der Körperhaltung im Schlafen. Welches Gesicht oder welchen Gesichtsausdruck jemand hat beim Schlafen, spiegelt wieder, was in ihr oder in ihm wirklich vorgeht. Nämlich insofern, als das dann aus der Tiefe hervorkommt. Und der Freud hat ja mit Recht gesagt, dass der Traum der Königsweg zum Unbewussten ist, die Via Regia zum Unbewussten ist. Und das stimmt auch. Das, wie wir träumen, halt diese sprunghafte, unlogische, chaotische, auch bösartige und Verfolgung und Angst und dass man eben jemanden erschlagt und erwischt wird oder gerade mal nicht und hinunterfällt und so weiter und so weiter. Das ist etwas, was in uns allen drinnen ist. Und wenn man jemanden künstlich am Träumen hindert, was ja immer wieder versucht wurde, wird jemand wahnsinnig.
Macht die Sehnsucht nach der eigenen Wildnis krank?
Naja, das ist was Gefährliches. Die wirkliche innere Wildnis soll schön eingesperrt bleiben im 7. Unterkeller, weil sonst können wir überhaupt nicht leben in der Gemeinschaft. Weil sonst ist Wilderness nur wie ein Krebs, der daher wuchert und Metastasen setzt und zerstört. Umgekehrt, wenn die Wildheit zu stark unterdrückt wird, dann verkümmert der Mensch.
Je strukturierter, geordneter, vorhersehbarer unser Leben ist, umso größer wird die Sehnsucht nach Wildnis. Verwilderte Zonen als Reservoir, aus dem die Menschen ihre Lebensgrundlagen schöpfen, werden seltener und kostbarer. Wildnis wird immer mehr als attraktiver Gegenpol zu einer übertechnisierten Zivilisation gesehen.
Exkursion Urwald.
Im Rotwald, in den österreichischen Kalkalpen, gibt es keinen Weg, kein Orientierungszeichen. Der Waldboden ist feucht, bedeckt mit altem Laub. Dazwischen bilden vermoderte Baumstümpfe kleine Hügel. Sabine Fischer führt über umgefallene Baumstämme, Wurzelteller und abgefallene Äste. Alpensalamander sitzen versteckt zwischen den Felsritzen. Die Biologin arbeitet bei der Schutzgebietsverwaltung des Wildnisgebiets Dürrenstein. Die jährliche Exkursion ins Herz des Urwalds ist immer schnell ausgebucht.
Es ist ein mitteleuropäischer Urwald, ein montaner Bergurwald, der so schützenswert ist und so besonders ist, weil es eben in Mitteleuropa in dieser Höhenlage kaum mehr Urwälder gibt. Das ist eigentlich der großflächigste Urwald, der noch übrig geblieben ist im gesamten Alpenbogen, Alpengebiet.
So muss der Wald ausgesehen haben, in dem sich Hänsel und Gretel verirrten. Statt der weißen Steine, die das Geschwisterpaar streute, um wieder herauszufinden, hat Sabine Fischer ein GPS dabei. Aber noch braucht sie es nicht. Sie kennt den Weg durch die Wildnis. Steil geht es bergauf. Bis 60 Meter hoch können die Fichten in den Himmel wachsen.
Also das ist ein Waldgebiet, was seit der Eiszeit nicht berührt wurde durch den Menschen. Das also wirklich ohne menschlichen Einfluss gewachsen ist, in der natürlichen Dynamik. Und das kann man heutzutage eben sehen, einerseits am Alter der Bäume natürlich, am Umfang der Bäume, an den Dimensionen, andererseits am Boden, am ungestörten Bodenleben, an den Pilzreichtum, an der Biodiversität, vor allem von Totholz bewohnenden Tieren, Pflanzen und Pilzen an verschiedenen Altersklassen, einer natürlichen Waldzusammensetzung, also so wie es bei uns in dieser montanen Höhenstufe ist, es Fichte, Tanne, Buche in einem natürlichen Mischungsverhältnis. Die Kriterien für einen Urwald sind überall die gleichen, nur die Pflanzenarten, die Baumarten sind je nach Standort unterschiedlich.
Dass der Rotwald bislang forstwirtschaftlich nicht genutzt wurde, verdankt er seiner unzugänglichen Lage in den Kalkalpen und streitsüchtigen Kartäusermönchen. Kloster Gamming und Stift Admont wurden sich jahrzehntelang nicht einig, wo ihre Grenzen lagen. Später ließ Kaiser Josef II. Die klösterlichen Streitbrüder enteignen und 1875 kaufte ein jagdbesessener Baron aus der reichen Bankiersfamilie der Rothschilds das Gebiet, insgesamt 13.000 Hektar. Das Herzstück, den 500 Hektar großen abgelegenen Bergurwald, beließ Albert Rothschild als Wildnis. Eine Reise nach Amerika hatte ihn inspiriert. Dort war gerade der erste Nationalpark gegründet worden. Die Baumriesen stehen kerzengerade oder lehnen sich aneinander. An manchen Stellen sieht es so aus, als hätte eine Riesenfaust Mikado gespielt.
Wenn man denkt, dass ein Baum hier, also die Buchen zum Beispiel, die Laubbäume, 400 Jahre alt wären, also wirklich ihr Höchstalter erreichen können und dann umfallen, dann noch einmal 200-300 Jahre lang liegen, ja, bis sie zersetzt werden. Die Nadelbäume noch länger, 1000 Jahre praktisch besteht der Baum in dem Ökosystem, bis er zersetzt wird. Das setzt natürlich unsere Lebensspanne, ja, von vielleicht maximal 100 Jahren schon ins rechte Licht.
Der Wald wird lichter. Es beginnt leicht zu regnen. Der Urwald wirkt wie ein Schwamm. Das viele Totholz saugt das Wasser auf und speichert es. Eine Art temperierter Regenwald. 3 Stunden schon dauert die Exkursion. Jetzt kramt Sabine Fischer doch mal ihr GPS heraus, um sich zu orientieren. Ganz in der Nähe rauscht der Moderbach. Apropos Moderbach, erzählt die Biologin. Immer wieder würden sich Forstleute und Waldbesitzer aus der Gegend über Tod und Fäulnis in der Waldwildnis aufregen.
Bei euch, das ist ja eine Brutzelle für Krankheiten und Schädlinge. Ja, weil wenn man da reinschaut, bei euch liegt ja alles kreuz und quer, da wird ja nicht aufgeräumt. Da kann sich ja alles Mögliche entwickeln. Ja. Da sieht man irgendwie die Naturentfremdung der Menschen. Ja, da ist irgendwie sofort irgendwo eine Angst da vor dem Verfall, mit dem wir uns anscheinend nicht mehr wirklich auseinandersetzen oder auseinandersetzen wollen. Man hat auch Angst vor der inneren Wildnis. Also auch in uns drinnen ist vieles gezähmt und kontrolliert und geordnet und geplant und sehr unterdrückt. Das ist die innere Wildnis, ja, die auch zurückgehalten wird. Und deswegen ist praktisch das Spiegelbild im Außen, wäre dann ein Urwaldgebiet, ein natürliches Waldgebiet.
das uns dann vor Augen führt, wie fremd uns das eigentlich geworden ist, dieses Wilde.
Dämmerig ist es hier. Das hohe Baumkronendach lässt wenig Licht durch. Der Himmel scheint unerreichbar weit. Sabine Fischer fühlt sich geborgen in dieser Urwildnis. Der Urwald braucht inzwischen den Menschen, damit er Wildnis bleiben kann, erklärt sie. Seit 1997 wacht die Schutzgebietsverwaltung Wildnisgebiet Dürrenstein über den Rotwald und weitere 3000 Hektar Wald und Grünland rundherum.
Die Nutzungswut des Menschen ist heutzutage so groß, dass sogar ein winzig kleiner Rest von Wildnis, von unberührtem Land, von unberührter Natur nicht mehr da wäre, wenn wir nicht unsere schützende Hand darüber halten würden.
O Wildnis, o Schutz vor ihr. Motoren röhren auf, die dazugehörigen Jeeps und BMWs stellen sich quer. Hunde züngeln von ledernen Bändern kaum noch gezügelt. Der Wald erstarrt in seiner Rüstung von Videokameras in Baumkronen, blinkenden Ferngläsern, zärtlich schimmernd wie verliebte Tieraugen. Uniformen werden durchs Dickicht getragen. Im Schritttempo tänzeln die wendigen Wagen zwischen verseuchten Stämmen herum. Die Eigentümer sind endlich insgesamt eingetroffen und wollen ganz unter sich bleiben. Der Hochadel sitzt, fertig zum Abknallen von Lebewesen, auf seinen angestammten Hochsitzen, die von einfachen Bäumen getragen werden. Sie nennen sich einfache Bauern. So verbirgt man sich als Verfolger vorm Wild. Von oben sieht man besser, ist eine uralte Erkenntnis. Millionen unterschreiben unterdessen Volksbegehren für eine schöne Natur, die den Millionären gehört, die ebenfalls unterschreiben. Es geht um ihren angestammten Besitz.
Elfriede Jelinek spottet in diesem Text über unser ziemlich schizophrenes Verhältnis zur Natur. Er ist, so ist es im Klappentext des Buches »O Wildnis, o Schutz vor ihr« zu lesen, eine fulminante Attacke gegen die gegenwärtig um sich greifende mystische Verklärung der Natur. Eine satirische Mobilmachung gegen die neue Einheitsfront von Waldschützern und Waldbesitzern. Wilde Natur wird herbeigesehnt und gleich wieder gezähmt und zerstört. Man sehnt sich nach dem Einfachen, frei sich Entfaltenden und fürchtet sich zugleich vor dem Wildwuchernden. Staunen und Schaudern liegen nahe beieinander. Diese Paradoxie ist immer wieder Thema künstlerischer Auseinandersetzung.
Exkursion Kunst sucht Wildnis.
Wir sitzen hier in Madagaskar. Wir sehen hier Sand, wir sehen hier tropische Pflanzen und ganz wunderbare Zeichnungen von Orchideen und Vanillepflanzen.
Alena Urbankova besucht im Kalthaus des Botanischen Gartens in Wien eine Ausstellung über die exotische Pflanzenwelt von Madagaskar. In dem Gewächshaus überwintern die tropischen Pflanzen. Vor kurzem hat sie hier gemeinsam mit ihren Landschaftsdesignstudenten von der Universität für angewandte Kunst selbst eine Ausstellung inszeniert. Titel: Wildnis. Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Das Fragezeichen ist: Gibt es sie? Wo ist sie? Wie kommen wir dorthin? Wie schaut es dort eigentlich aus? Weil eigentlich wissen wir gar nicht mehr, was eine Wildnis ist. Und so haben wir uns in 5 verschiedenen Exkursionen zu Orten, wo wir die Wildnis vermutet haben, begeben und geschaut, ob es diese Wildnis dort gibt. Teilweise waren das Enttäuschungen, so wie zum Beispiel Wolfsgehege Ernstbrunn. Die Vorstellung war, wir werden dort wilde Wölfe finden und was wir gefunden haben oder dort gesehen haben, waren abgerichtete Hunde, ja, brave Hunde, sind dort in den Käfigen. Eine Studentin zum Beispiel hat da sehr viele Fotos gemacht, eine ganz große Fotoserie, und hat sie dann übermalt. Und eigentlich erst in der Übermalung hat man so genau dieses Gefühl der Enttäuschung, die Tiere sind eingesperrt, die Tiere sind nicht mehr frei, sie sind nicht mehr wild. Es berührt einen, dass man dann plötzlich selber auch nicht mehr so wild ist, wie man es gerne wäre.
Jeder hat seinen eigenen Flecken Wildnis, den er erobern und bewahren möchte, erklärt die Künstlerin Alena Urbankova. Sie versucht es einfach mit einem Bleistift und einem Stück Papier.
Ich glaube, dass es darum geht, diese Verbindung zwischen sich und dem Ort zu finden. Dass man sich diese Wildnis irgendwie selber kreieren muss, selber suchen muss. Und ich denke, dass es ganz problematisch wird, dort, wo es so einen Leereffekt bekommt. Also ich bin glücklich und ich schätze es, dass es den Nationalparks gibt. Ja. Aber wo es dann so sehr belehrend wird, verliert es sofort das, was es eigentlich ist. Also, oder das, was es sein soll.
Ich möchte Ihnen Emil Siemeister aus Österreich vorstellen. Er betet zweimal am Tag und kommt aus dem All. Der Kosmos wird einstürzen. Kreativität und freies Denken werden ihn retten. Die Irrwege sind die Begleiter aus und in die Finsternis und gleichzeitig Trostspender. Die Seele hat keinen Körper, nur Bewegung. Sie kreist im Körper und schleudert sich aus ihm heraus, wenn sie betroffen ist. Stimmen formen und Bilder hören. Und die Wucht der Ereignisse muss umarmt und nicht gescheut werden.
So beschreibt der Künstler Emil Siemeister sich selbst und seine Performance zwischen Körper und Bildklang, die er 2006 im Goethe-Institut im georgischen Tiflis aufgeführt hat. Er beschäftigt sich in seinen Körperaufführungen mit Bewegungen, die sich unter Schreien, Atemgeräuschen, Lauten und Klängen unkontrolliert formen und wild aus ihm herausschleudern. Manchmal trägt er dabei seltsame Hüte und lange Gewänder. Gelingt so die Rückkehr in anarchische Wildnisse?
Also ich steuere etwas an, also vornehmlich jetzt durch so Körperaufführungen, wo ich glaube, das kommt dann ein bisschen dem in die Nähe. Ja. Und dann gibt es natürlich den Moment, wo man spürt, da kommt etwas in Fahrt oder da wird etwas kanalisiert, wo man glaubt, das hat damit zu tun. Ja. Aber im selben Moment, wo man drinnen ist, ist man schon wieder draußen. Ja. Es gibt nur die Lust, in die Nähe zu kommen, sage ich jetzt einmal, fallweise. Ne. Aber gleichzeitig auch wiederum, in dem Moment, wo die Nähe ist, auch wieder Distanz zu nehmen. Ne. Also so dieses Pendeln hin und her, das ist eigentlich der Moment der Sache, ne, die entscheidend ist. So empfinde ich das. Ne.
Die Sehnsucht danach, eine Grenze zu überschreiten und doch im eigenen zu bleiben, für Emil Siemeister ist dieser Zwiespalt Zeichen einer neurotischen Existenz.
Es gibt eine grundgelegte Neurose, die ein jeder hat. Und beim einen ist stärker und beim anderen schwächer. Und nur über diese Schiene ist auf die Wildheit quasi zuzugreifen. Weil das Wilde bedeutet ja als Metapher immer nur das andere. Und das Wilde traut man sich ja in dem Sinn ja kaum zu, außer es ist entweder organisiert oder in irgendeiner Form kontrolliert. Ja? Und jede Wildheit ist ein Spiel. Eine kokette Form mit der Wildheit. Ja? Und dann wird diese Wildheit aber auch verwaltet. Ja? Das kommt ja dazu. Nicht? Weil ja niemand so quasi in einer Selbstverständlichkeit in seiner eigenen archaischen Wildheit lebt.
Innere und äußere Wildnis werden immer mehr kontrolliert und verwaltet. Hat sie nun endgültig ihren ursprünglichen Schrecken verloren? Brücken sollen gebaut werden zwischen dem vertrauten Leben in einer modernen Welt und der unbekannten Wildnis. Überlebenstraining boomt. Dem Natursoziologen Rainer Brämer ist der Survival-Hype suspekt. Der Wanderexperte würde mit gestressten Managern einfach wandern gehen, erzählt er bei einem ausgedehnten Spaziergang.
Es gibt Naturphilosophen, die sagen, der moderne Dschungel, das ist die moderne Wirtschaft, die internationale Wirtschaft. Dort spielt sich all das ab, was sich früher im Dschungelkampf getan hat. Weil was lernen Sie denn in diesen Wildnissen? Da lernen Sie den Kampf, den Sie unentwegt ohnehin schon führen. Ich meine, die Megamaschine Wirtschaft und Globalisierung, Da wird ja nur der Kampf der Wilden auf einer anderen Ebene ausgetragen. Was sie eigentlich lernen müssten, ist, in Teams etwas zu machen, zusammen etwas zu machen, auf andere zu achten. Und das lernt man beim Wandern viel eher. Man geht nebeneinander her. Für Männer ganz wichtig, dass man sich nicht angucken muss. Wenn sich Männer angucken, haben sie schon die Hörner oben drauf und dann wird schon gefochten. Das heißt, man fühlt sich gleich verbunden und die Natur draußen ist das Außen und wir sind jetzt innen. Und das bringt ein ganz anderes Klima in eine Gruppe hinein. Sehr viel solidarischeres Klima, als wenn man jetzt da draußen in der Natur auch noch wieder fighten lernt.
Die Sehnsucht danach, aus dem durchstrukturierten Leben einfach mal auszusteigen, ist groß. Der Markt bietet große und kleine Wildnisauszeiten an, vom Wochenende bis zum Ausstieg auf Zeit.
Exkursion Wildniskulturhof.
Kein Schild weist den Weg zum Wildniskulturhof bei Jennersdorf im südlichen Burgenland. Mit dem Auto ist der steil abfallende Waldweg mit den großen Schlaglöchern nur schwer befahrbar. Er endet auf einem 5 Hektar großen Grund, der aus Wiesenterrassen, teichähnlichen Wasserauffangbecken und Waldsäumen besteht. Eine kleine Frau in kurzen Hosen und mit festen Wanderschuhen erntet Gemüse. Die großen Hügelbeete machen auf den ersten Blick einen stark verwilderten Eindruck. Judith Anger lacht und ruft die beiden Hunde zu sich.
Ich habe vor 5 Jahren damit begonnen und ich komme aus der Werbung. Und bin zwar gelernte Köchin, aber ich bin keine Landwirtin. Also alles, was jetzt kommt, ist neue Erfahrung. Das ist wieder ganz spannend.
Wildniskultur. Der Begriff steckt voller Widersprüche. Was hat Judith Anger mit dem Grundstück vor?
Das war 30 Jahre lang brachgelegen, also fast nicht bewirtschaftet. Und da ist uns eben die Idee gekommen, dass wir ja die Wildnis sein lassen wollen, aber so gering wie möglich kultivieren, dass man sie auch nutzen kann.
Regulierungshilfen sind auch Egon und Fritz, 2 Minischweine. Sie passen auf die Hühner auf, damit der Fuchs sie nicht holt. Die Hunde toben durchs Gelände Richtung Teich. Vorher war dort eine Wiese, jetzt ist sie zu einem Wasserrückhaltebecken umgewandelt. Judith Anger züchtet dort essbare Wasserpflanzen wie beispielsweise Kalmus. Rundherum hat sie chinesische Dattel, Granatapfel und Indianerbananenbäume gepflanzt.
Das allererste, was wir machen oder was ich gelernt habe, ist, den Wasserhaushalt zu regulieren. Und wenn ich das Wasser am Grundstück habe, dann habe ich 70% der Probleme gelöst, weil ich habe keine Trockenheit mehr.
Die resolute Wildniskulturpionierin hat die Quellen auf ihrem Grund eingefasst und pumpt das Wasser mit Hilfe eines Notstromaggregats in einen Behälter am höchsten Punkt des Geländes, wo es sich je nach Bedarf durch Eigendruck dorthin verteilt, wo es gebraucht wird.
Und hier war vor einem Jahr im März noch am Wald. Das nennt sich Humusrückhaltebecken. Ja. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben nur eben da so eine Speerschicht eingezogen und vorher war halt unten alles sumpfig und überschwemmt.
Ohne Erntemaschinen, nur mit der Hand, möchte sie die terrassierten Flächen bebauen. Die wurden allerdings mit einem Bagger geschaffen. Ein Wildniskulturdorf soll entstehen, energieautark mit Selbstversorgung, als Lehrstätte und zum Probewohnen. Ein Energieversorgungswagen mit Photovoltaik, Wasseraufbereitungs- und Pflanzenkläranlage wird gerade gebaut. Ein kleines Wohnhaus aus Holz und Rädern steht schon da. Alleine kann das Judith Anger nicht stemmen. Für Kost und Logis arbeiten hier Praktikanten. Weidezäune bauen, die Sense schwingen. Auch auf Honorarbasis gibt es Helfer. Eine kultivierte Wildnis mit kleinem Komfort entsteht hier in der Abgeschiedenheit des südlichen Burgenlandes nahe der ungarischen Grenze. Ist es nun ein trendiger Kult, gut vermarktet, wie Kritiker bemängeln, oder mehr?
Ganz, ganz knallhart, das ist mir eigentlich relativ egal, wenn die das glauben. Also ich mache das hier nach bestem Wissen und Gewissen und es muss auch niemand kommen. Also wenn es jemand nicht interessiert, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber alles, was da herum ist mit Hype oder Nicht-Hype, das ist da draußen, hat wenig mit da herinnen zu tun. Weil ich denke mir halt, der Mensch hat 200-300 Jahre lang immer eingegriffen in die Natur und immer gegen die Natur gearbeitet. Und wenn ich einmal versuche, wieder das rückzuführen, dann kann ich nicht mit der Schaufel arbeiten. Weil das ist oft eben ein Thema, wo es heißt, naja, wir fahren ja mit die Bagger rein und zerstören alles. Ich möchte es hier einfach so natürlich wie möglich haben und es werden sich auch einfach die Leute finden, die da reinpassen und wir tun einfach was.
Wohl dosiert lieben wir sie, die Wildnis. Die Wildnis Light dringt immer mehr in die Alltagskultur vor. Outdoor-Küchen boomen in widerstandsfähigem Edelstahl. Archaische Feuerstellen schmücken Terrassen und Gärten. Die Geländewagen in den Städten werden immer größer. Wildkatzendesign hat selbst die Autoscheinwerfer erobert. In der Mode hat die zerfetzte Jeans Designerqualität erreicht. Die Hotellerie bietet Baumhaus-Luxusquartiere an. Und es darf wachsen. Die Gartenphilosophie stärkt das Laissez-faire. Guerilla-Gardening sorgt für wildes Grün in den Städten. Heimlich werden Wildsamen auf öffentliche Grünflächen geworfen, aus Protest gegen die Monokultur des Spießbürgers. Sterneköche setzen auf Wildkräuter und essbare Blüten und Blätter von Wildblumen. Was aber sind eigentlich genau Wildblumen?
Exkursion Wildblumenwiese.
Ihr könnt überall reingehen, ihr könnt alles pflücken. Bitte ausschwärmen, alles mitnehmen und schauen wir mal, was man Arten zusammenbringen.
Karin Böhmer lädt einmal im Jahr zum Waldviertler Wiesenspaziergang im nordwestlichen Teil Niederösterreichs, nahe der tschechischen Grenze. In geblümtem Rock springt sie über das hohe Gras. Flink breitet sie für die gesammelten Wildblumen ein großes Tuch auf der Wiese aus. Die professionelle Wildsamensammlerin hat rund um das winzige Dorf Woitzau mehrere Bauernwiesen gepachtet oder gekauft. Helga und ihre kleine Tochter Lisa sitzen vergnügt zwischen Ferkelkraut und Wiesenboxbart.
Und es ist unglaublich, wie viel es da gibt. Wahnsinn. Ich habe gerade gesagt, ich wohne nur ein paar Kilometer weiter da drüben. Und da gibt es sowas überhaupt nicht mehr. Kein Vergleich.
Das Tuch auf der Wiese ist schnell mit abgezupften Wildblumen bedeckt.
Super, und die in der Mitte?
Super, super, super. Die habe ich zuerst beim Runterzählen.
Achso, genau, die habe ich nicht.
69. Das ist super, das ist echt super. Die können wir eigentlich alle mal schön zusammen. Gut, was haben wir da noch? Ja, natürlich die Kartäusernelke, Wiesensalbei, Pechnelke, Wiesenglockenblume, dann natürlich Wiesenboxbart, dann diese Habichtskräuter, da gibt es die kleinen mit den einen Blüten, Dukatenröschen oder Mausohr-Habichtskraut. Margarite natürlich, klassische Wiesenblume. Das sind die, die jetzt einmal blühen.
Bis zu 100 verschiedene Arten wachsen auf dieser Magerwiese. Allerdings muss sie mit Tieren beweidet oder gemäht werden. Wildwuchs würde sie in kurzer Zeit versteppen und zu Wald werden lassen.
Die Antwort ist nämlich nicht so einfach. Was sind eigentlich Wildblumen? Es gibt eine Definition, das sind die, also heimische Wildblumen sind die, die vor der Entdeckung Amerikas auch schon bei uns gewachsen sind. Und de facto wachsen aber die Wildblumen, die eigentlich die Leute am meisten wollen, sprich Blumenwiesen pflanzen, auf Flächen, die keine Wildnis sind. Wiesen sind keine Wildnis. Wildblumen sind nicht züchterisch verändert, ja. Und wachsen auf sogenannten naturnahen Standorten.
Insgesamt 120.000 Quadratmeter uralte Bauernwiesen rund um Woitzau pflegt Karin Böhmer gemeinsam mit ihrem kleinen Team. Geerntet wird größtenteils mit der Hand. In ihrem alten Gehöft hat Karin Böhmer 4 Dachböden, wo die Wildpflanzen getrocknet werden. Steil geht es die Wendeltreppe hinauf. Hund Berli darf nur bis zum ersten Querbalken. Die Bündel getrockneter Fruchtstände sind auf Bettlaken ausgebreitet oder hängen in alten Kopfkissenbezügen. Es riecht würzig.
Gänseblümchen, durchwachsen blättriges Teschelkraut, das Hungerblümchen, das hat sich ein bisschen vermischt, weil unsere Katzen manchmal sehr flott unterwegs sind.
Dann da haben wir den großen Milchstern, der ist aus der Wachau.
Da sind dann die reinen Arten, also die reinen Samen von den Arten, von den einzelnen, das ist alles voll.
Bis zu 900 verschiedene Samen warten in den Holzschubladen von Apothekerschränken auf die Aussaat. Wildblumen für alle Arten von Blumenwiesen und Insektenweiden. Für Dächer, für Schotterflächen, für Gebüschränder, für schattige Ecken, Dorfanger und Teichufer. Heil- und Färbepflanzen. Bestellungen kommen von Imkern, Kleingärtnern, Winzern und vielen Gemeinden. Unten in der gemütlichen Wohnküche mit dem Holzofen erzählt Karin Böhmer, wie alles vor 30 Jahren angefangen hat. Damals hat sie in der Naturschutzplanung gearbeitet und beim Zusammenstellen von Pflanzenlisten festgestellt, dass es von vielen Arten keine Samen mehr gibt.
Wiesen sind so eine optimale Kombination von Natur und Kultur.
Also die sind entstanden durch das Wirken des Menschen, aber sie sind sehr naturnah, weil die Artenkarnitur sich selbst eingefunden hat und dann eben nach den Bedingungen, die der Mensch mitgestaltet, optimal zusammensetzt. Also so die Aufforderung zum Beispiel in unseren Siedlungen, einfach mehr Fleckchen nicht zu versiegeln und sich selbst zu überlassen und einfach mal vorurteilsfrei schauen, was da kommt, das finde ich sehr gut. Das sollte man viel öfters machen, auch im eigenen Garten. Nicht jedes Eckchen so pflegen und so. Das ist eigentlich dann auch Wildnis, das, was von selber kommt. Es ist halt einfach spannend und überraschend. Und es ist weniger Arbeit, wenn man jetzt nicht alles unter Kontrolle haben muss, sondern einfach mal was wachsen lassen kann. Das braucht man sicher, so dieses Gefühl, einfach dabei zu sein, aber nicht eingreifen zu müssen. Das, denke ich, ist schon wichtig.
Die einen sehnen sich nach einer Wildnis fernab der Zivilisation, die anderen suchen wilde Flecken in der Stadt. Neue Wildnisse entstehen dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Zwischen Hochhäusern, auf Dachterrassen und entlang von Straßenschneisen. Wildtiere kehren zurück. Krähen, Steinmarder, Turmfalken und Fledermäuse bewohnen die Städte. Wildpflanzen ranken an Hausfassaden, begrünen Wege entlang von Verkehrshöllen. Asphalt wird aufgerissen und Pionierpflanzen wie Beifuß und Natternkopf siedeln sich in den Spalten an. Spontanvegetation. Das Tiroler Künstlerpaar Luis und Franziska Weinberger hat mitten in der Großstadt Graz einen sogenannten Wild Cage aufgestellt. Auf einer eingefriedeten Erdfläche keimt, was Samen oder Vogelflug auslöst. Eine Art Naturschutzgebiet in der Stadt. Ausgegrenzt, eingegrenzt. Wir säen nichts, wir pflanzen nichts, wir halten ein Stück Boden offen für Neues, erklärt der poetische Feldarbeiter Luis Weinberger. Urbane Wildnis ohne künstlerische Diktion erlebt, wer sich auf Stadtsafari begibt. Urban Safari.
Exkursion Wiener Wildnis.
Mein Name ist Bernd Rassinger, ich bin zertifizierter Waldpädagoge. Dann natürlich Überlebenstrainings gehören mit dazu bei mir und eben Exkursionen, so wie hier jetzt unsere Urban Safari in Kooperation mit Wiener Wildnis. Wir werden jetzt entlang vom Wienfluss gehen. Ferngläser verteile ich gleich, lassen wir uns überraschen, so wie immer bei jeder Exkursion, wo man rausgeht. Man weiß nie, was man sieht. Ja, schauen wir.
Die kleine Gruppe in Freizeitkleidung hört aufmerksam zu. Früh am Morgen hat sie sich in der Wolfsau am westlichen Rand von Wien versammelt, ausgerüstet mit Fotoapparaten und langen Objektiven.
Hey, grüß dich.
Hi. Was habt ihr denn da Schönes gefunden?
Hallo, Birgit.
Die meisten sind schon mehrere Male mit auf Urban Safari gewesen. Zwei ältere Damen, ein Paar um die 30, ein Rentner mit Sehbehinderung und eine junge Frau. Ein weißes Gespinst auf einer Brennnessel erweckt sofort das Interesse der Exkursionsteilnehmer. Beate zoomt sich diesen feuchten Flecken Wildnis ganz nah heran.
Schaut aus wie Spucke, ist da drin.
Ein Schaumkraut sieht man so.
Ja.
Und was ist das?
Eine Schaumzikade. Da drin sind die Jungen von diesen kleinen Zikaden.
Beate lässt ihre ältere Freundin auch durch die Linse gucken. Sie arbeitet in einem Krankenhaus.
Wildnis ist für mich Religion. Wildnis ist Takt im Herzen. Wildnis ist das, was existiert um mich herum. Weil in der Stadt müssen wir ja sowieso diese 8 Stunden oder 10 arbeitstechnisch verbringen und den Rest möchte ich dann im Herztakt leben und das ist für mich dann draußen, also über die Grenze raus, das heißt über den Asphalt raus, so wie wir jetzt stehen. Da beginnt für mich schon Wildnis. Ja. Und jetzt sind wir wild und gehen wir es an, oder? Gehen wir schauen, was wir alles finden.
Der schmale Weg am Fluss entlang ist asphaltiert. Die Wien entspringt im westlichen Wienerwald und mündet nach 34 Kilometern im ersten Wiener Bezirk in den Donaukanal. Obwohl sie durch Stadtgebiet fließt, gilt sie laut Broschüre der Stadtverwaltung als Wildwasser. Forstwirt Patrick Henschke, der die Urban Safari als Assistent begleitet, ist von der Wiener Wildnis begeistert.
Wenn der Fluss wie die Wien fließen kann, wie sie will, so gut wie es geht. Und das aber auch durch das Stadtgebiet, durch Verbauung, durch menschliche Siedlungsgebiete. Das ist für mich Wildnis. Und wenn dort Tiere leben, die man so in der Stadt nicht vermuten würde und trotzdem vorkommen, ist das schon schön. Wenn man rausgeht vor die Haustüre und man sieht einen Eisvogel mitten in der Stadt, einen Biber mitten in der Stadt, Füchse, Dachse und diese Sachen. Das ist für mich Wildnis mitten in der Stadt.
Auf den ersten Kilometern Stadtgebiet ist das tiefgelegene Flussbett betoniert. Eine steile Böschung führt hinauf zur Straße. Die Natur hat sich den Hang zurückerobert. Kompasslattich, Pfeilkresse, Salbei und Wiesenknopf wachsen auf dem sandigen Boden. Pionierpflanzen, die den Boden mit Nährstoffen anreichern. Am Flussufer stehen dicht an dicht Weiden. Safari-Guide Bernd Rassinger entdeckt Bissspuren von Bibern. Das Nagetier lässt sich allerdings so früh am Morgen nicht blicken. Hoch über dem Wienfluss kreuzen Autobahnzubringer und S-Bahnbrücke. Auf der Betonwand am gegenüberliegenden Flussufer sind Graffiti aufgesprüht. Eine aufgerissene, faulende Banane, Logo der Banana Gang und ein Huhn, das Dampf ablässt.
Das ist eigentlich das Bild auch, eine schöne Symbiose, eigentlich aus der Wildnis Wiens, wo man schaut, überall Graffiti und die Straßen drüber und dann der Blick zurück, den Bachlauf entlang, die Bäume und dann wieder mehr Grün. Ja. Verschmutzt, sehr schön hier. Dieses Bild.
In diesem Abschnitt ist die Wien seit 2014 renaturiert. Sie darf wieder meandern, langsamer fließen, Sand- und Schotterbänke und ein breiteres Ufer bilden. Patrick Henschke liegt bäuchlings auf dem Uferschotter und fischt im Gewässer. Eigentlich möchte der Hobby-Insektenkundler einen Signalkrebs entdecken, findet aber zur Begeisterung aller eine Köcherfliege.
Eine Larve. Da schaut es gerade aus so. Auch räuberisch baut sie aus allen möglichen Materialien, was so vorbeischwimmt. Arttypische Behausungen, in der sie lebt. Und wenn sie dann sie verpuppt, kommt sie aus dem Wasser raus und fliegt ein bisschen herum.
Bei der nächsten S-Bahn-Station endet nach 4 Stunden die Urban Safari. Alle schwitzen. Und das Resümee? Die Teilnehmer sind zufrieden. Interessante Fotos gibt es wieder zum Austauschen. Urban war es halt, meint Bernd Rassinger. Und auch ein bisschen wild. Wien eben.
O Wildnis, mir träumt von dir.
Mein Herz schwankt so zwischen dem Urwald und einem Liegestuhl an einem Pool. Ja? Also ich kann nicht sagen, dass ich nur von einer Wildnis träume.
Die Frage stellt sich so gar nicht. Weil die Sehnsucht, in dem Moment, wo es eine Sehnsucht gibt, merke ich schon, dass ich falsch liege.
Habe ich eigentlich nicht jetzt so drüber nach? Ich meine, es könnte immer wilder werden, natürlich.
Da geht es einfach um Lebendigkeit oder um Spontanität. Ja.
Es ist etwas, wovon wir träumen, dass wir zu diesem paradiesischen Wildniszustand oder Wildheitszustand zurückkehren, von dem wir hergekommen sind, nämlich das erste Lebensjahr.
Nämlich unbändig und unendlich frei. Von neuen Wildnissen und alten Sehnsüchten. Eine Exkursion von Antonia Kreppel. Es sprachen Christine Sommer und Robert Dölle. Ton und Technik Christoph Rieseberg, Oliver Dannert und Michael Morawitz. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016.